Ich freue mich, heute Morgen hier sein zu dürfen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, der sich im Gemeindebrief schon wähnte, dass der Michael Schalles predigt, eine kleine Überraschung. Ich bin der Kinder- und Jugendreferent aus Heidelberg und der Pastor hier, der macht ein Ehewochenende, was auch sehr sinnvoll ist. Direkt vor dem Ehe-Alpha-Kurs macht er ein Ehewochenende. Das passt gut zusammen. Also hat er auch was weiterzugeben dann dort. Überraschung. Ich weiß nicht, welche Überraschungen Sie in der letzten Woche erlebt haben. Ich las von einem Ministerpräsidenten, sehr engagierter, sehr akribischer Mensch, der sehr gewissenhaft war und selten vor dem späten Abend nach Hause kam zu seiner Familie. Der hatte an einem Tag einen besonderen Ausfall eines Termins am späten Nachmittag. Und statt, wie immer wieder üblich, ging er nicht ins Büro, sondern er kam nach Hause. Und als er dann so zur Tür hineinkam, da fragt so seine Frau völlig überrascht, was willst denn du hier? Er ganz irritiert, sagt er, ich wohne hier. Sagt sie, aber doch nicht um diese Uhrzeit. Überraschungen im Leben, die können kommen. Die hat der Paulus hier erlebt, in Ephesus, bei diesem großen Aufstand, da wiegelte sich etwas hoch. Die Kinder haben das uns toll gezeigt und es ist interessant, diese Geschichte weiter zu verfolgen. Überraschungen. Paulus, bei dem hatte sich diese Krise angebahnt langsam, aber es gibt auch Überraschungen im Alten Testament und von denen möchte ich heute etwas mehr erzählen. Und zwar von Ahas, der auch eine böse Überraschung erlebt. Und manchmal, da passiert das ja auch im Leben, dass einen Überraschungen treffen, die einen umwerfen. Heikle Situationen, die einen besonders herausfordern. Glaube, der herausfordert, so wie bei Paulus hier in diesem Kinderanspiel, der herausgefordert wird. Herausgefordert wird von einer riesigen Menge, die ihn angreift. Und den Text, den es heute Morgen gehen soll, da geht es eigentlich um Krieg. Das ist das, was uns im Moment immer wieder begegnet, gerade vor der Haustür Europas in Afrika. Und dieser Text, der ist eigentlich nicht so bekannt. Er ist vor allen Dingen deshalb bekannt, weil Matthäus einen Vers daraus zitiert. Aber wir wollen uns diesen Text etwas genauer anschauen in Jesaja 7, die Verse 1 bis 14. Jesaja 7, die Verse 1 bis 14. Man kann auch hier hinten mitlesen. In Juda war Ahas, der Sohn von Jotham und Enkel von Usia, König. Damals zog Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn von Remalia, der König von Israel, gegen Jerusalem heran. Sie griffen die Stadt an, konnten sie aber nicht einnehmen. Im Königspalast wurde gemeldet, die syrischen Truppen stünden schon im Gebiet von Ephraim. Der König zitterte, und mit ihm das ganze Volk, wie Bäume, die vom Sturm geschüttelt werden. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag, nimm deinen Sohn Scher-Jashub mit und geh zum König Ahas hinaus ans Ende der Wasserleitung beim oberen Teich, auf die Straße, die zum Tuchmacherfeld führt. Sag zu Ahas, bleib ruhig, hab keine Angst, werde nicht weich vor dem Zorn Rezins und Pekachs. Sie sind nur qualmende Brennholzstummel. Die Syrer unter Rezin und die Ephraimiten unter dem Sohn Remaias planen zwar Böses gegen dich. Sie sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen, den Leuten dort Angst einjagen, das Land an uns bringen und als neuen König den Sohn Tabeals einsetzen. Aber der Herr, der mächtige Gott, sagt, das wird ihnen nicht gelingen. Syrien ist nicht stärker als Damaskus und Damaskus nicht stärker als Rezin. Und das Reich der Leute von Ephraim? In 65 Jahren wird es am Ende sein und das Volk wird nicht mehr bestehen. Denn Ephraim ist nicht stärker als Samaria und Samaria nicht stärker als der Sohn Remalias. Vertraut auf den Herrn. Wenn ihr nicht bei ihm bleibt, dann bleibt ihr überhaupt nicht. Weiter ließ der Herr dem König sagen, fordere doch als Bestätigung ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, ganz gleich, ob aus der Totenwelt oder aus dem Himmel. Ahas antwortete: Ich verlange keine Zeichen. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Da sagte Jesaja: Hört ihr vom König aus. Es reicht euch wohl nicht, dass ihr den Menschen zur Last werdet. Müsst ihr auch noch die Geduld meines Gottes auf die Probe stellen? Deshalb wird der Herr euch von sich aus ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Glaube als Herausforderung in schwierigen Zeiten. Der Vers, der im Advent häufig kommt, den habt ihr wahrscheinlich erkannt. Das ist der Vers 14, der letzte. Aber es hat so wenig Weihnachtliches oder Adventliches zu tun, dieser Text, mit diesem einen Vers. Glaube als Herausforderung in schwierigen Zeiten. Was ist denn der Glaube? Ahas, das war ein sehr gläubiger Mann, ein sehr religiöser Mann. Dem reichte nicht nur ein Gott, der hatte viele Götter. Der ist sehr jung auf den Thron gekommen, auf den Davids-Thron, ein Nachkomme Davids, des besonderen und besonders herausfordernden Königs. Allerdings war er so gar nicht in der Art wie David unterwegs, ganz anders. Er hatte viele Götter neben Gott, Jahwe. Und das schützte ihn allerdings nicht davor, dass er in eine schwere politische Notlage gerät, in einen Krieg. Und das nimmt ihn emotional so sehr mit, dass er zittert wie, und sein Volk zittert wie, und hier benutzt die Bibel eine tolle bildliche Sprache, wie Bäume, die im Wind zittern. Da geht die Angst um. Das ganze Volk hat Angst. Und diese Angst, die ist nicht unbegründet. Die hatten schon eine Schlacht verloren. 120.000 Männer waren in einer Schlacht gefallen. 120.000. Und nicht nur das, ein Großteil seines Volkes war weggeführt worden. Als Sklaven ins Nachbarland. Ins Nordreich. Seine Feinde, das sind die Könige aus dem Nordreich Israels und die Syrer. Das sind die erbitterten Feinde, die ihn stürzen wollen. Die sagen sogar sehr deutlich, was sie wollen. Sie wollen Ahas absetzen und sie werden einen eigenen König einsetzen. Den Sohn Tabeals nennen sie ihn. Der hat noch nicht mal einen richtigen Namen. Und damit wird auch klar, was das für einer ist, nämlich eine Hanswurst. Das ist eigentlich niemand, auf den man bauen könnte. Das ist eine Marionette. Keiner, auf dem man, der irgendwie eigenständig regieren könnte, ein Befehlsempfänger von den beiden. Und der Sturm auf Jerusalem steht bevor. Bisher haben die Feinde Jerusalem nicht einnehmen können, aber das ist wohl das Nächste. Und Ahas, der fürchtet sich, der hat bitterlich Angst und sein ganzes Volk dazu auch. Ahas steht am Abgrund seiner Existenz als König. Aber nicht das alleine. Er ist verantwortlich für ein Volk. Er will ein Volk führen und dieses Volk sieht, dass sie einen König haben, der die Hose voll hat. Der kann denen überhaupt nichts bieten. Der kann sie nicht beschützen. Und mitten in dieser riesigen Krise, mitten in dieser Herausforderung, in diesem Not, in dieser Not, in diesem Sterben, in diesem Trauern, da spricht Gott hinein in das Leben von Ahas. Er spricht von Glauben. Glauben heißt zuallererst stehen in diesem Zusammenhang. Und das ist das Erste. Glauben heißt stehen. Zuerst spricht Gott mal dem Ahas Mut zu. Und zwar in vierfacher Art und Weise. Wenn man die Lutherbibel liest, da kommt das ein bisschen deutlicher raus. Da werden vier Dinge genannt. Da sagt er zuerst, hüte dich, bleib still, hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Also in vierfacher Art und Weise sagt Gott, jetzt bleib ruhig. Ich bin da. Und ich muss sagen, das macht mir ganz besonders Mut. Ganz besonders, weil ich merke, dass in unserer Welt unheimlich viel in Aufruhr ist. Und Gott stellt sich mitten in dieser Aufruhr hin und sagt, halt still. Lass dich nicht einschüchtern. Ich bin da. Dieser Wortlaut, der muss Ahas auch bekannt vorgekommen sein. Denn dieser Wortlaut, der kommt nicht nur einmal in der Bibel vor, der kommt schon in der Geschichte mehrmals vor. Und zwar immer dann, wenn Gott machtvoll eingreift in die Geschichte. Wenn Gott sich zu seinem Volk stellt. Wenn er sein Volk rettet. Wenn er für sein Volk da ist. Gottes Versprechen lautet hier, diese beiden Typen, diese beiden Könige, das sind eigentlich nur rauchende Holzstummel. Mehr nicht. Feuer haben die keins mehr. Sie werden untergehen. Gott wird die Feinde endgültig vernichten. Das ist Gottes Perspektive. Auch wenn die bei Ahas ganz anders aussieht, weil er gerade 120.000 Männer verloren hat. Das ist Gottes Perspektive. Und Gott sagt noch etwas. Gott sagt, es gibt keine andere Rettung, wenn du mir, Gott, nicht glaubst. Wenn du mir nicht glaubst, dann bleibst du nicht. Und ich muss sagen, das ist eine sehr denkwürdige Botschaft. Wirklich denkwürdig. Denn es kommt nicht das vor, was ich eigentlich zuallererst erwartet hätte. Es kommt nämlich keine einzige Anklage vor. Es kommt nicht ein einziger Hinweis vor, was denn alles vorgefallen ist, dass er doch Buße tun sollte und Ähnliches. Und dazu hätte Gott allen Grund gehabt, mit Ahas mal anständig ins Gericht zu gehen und zu ihm zu sagen, hier, pass mal auf, du hättest eigentlich was viel Schlimmeres verdient. Der Ahas, der war schon ein dreister Typ, ein dreister Mensch. Der war auf Dienstreise bei den Nachbarländern und weil er die Götter da so ansprechend fand, hat er sich gedacht, oh, ein super Altar, den finde ich sehr schön, den lasse ich mir abzeichnen, schicke eine Kopie nach Hause und die sollen den mal anfertigen für mich als Kopie und die sollen das genau an die Stelle stellen, wo Jahwe, Gott selber, seinen Opfertisch hat. Den könnt ihr zur Seite schieben, ein bisschen verschämt, schreibt er noch dazu. Naja, ich überlege mir irgendwann nochmal, was ich aus dem seinem Tisch mache. Dreiste Angelegenheit. Nicht nur das. Er hat Söhne. Und was macht er mit denen? Er opfert sie fremden Göttern. Das, was eigentlich Gott das absolute Greuel ist, das macht er. Ahas hat sich völlig gegen Gott gewandt. Zwischen Gott und Ahas war ein so tiefer Graben, den konnte man überhaupt nicht überwinden. Und ich hätte absolutes Verständnis dafür, wenn Gott gesagt hätte, lieber Ahas, du bist berufen als König, du hast mein Wort, du hast meine Propheten. Und jetzt seh zu, wie du klarkommst. Eigentlich kannst du gehen. Eigentlich hast du genau das verdient, was du jetzt bekommst. Du gehst deinen eigenen Weg, bitte, dann geh ihn bis zu Ende und beklag dich bitte nicht bei mir. Du hast dein Leben selber versaut und die Suppe, die du da eingebrockt hast, die kannst du gefälligst jetzt auch selber auslöffeln. Das wäre die logische Meinung. Das wäre das, was ich erwartet hätte am Anfang. Und es ist nicht nur das, es ist auch so, dass Gott das durchaus an einer anderen Stelle so macht. In der Bibel gibt es durchaus Punkte, wo Gott sagt, dann geht bitte jetzt auch. Aber müsste ich mir dann nicht auch eingestehen, selber, mir persönlich, dass Gott dieses Geh endlich auch zu mir sprechen könnte? Habt ihr vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht? Das Recht dazu hätte er doch. Er könnte ihm doch nicht nur einmal zu mir sagen, geh. Da, wo ich wieder untreu geworden bin ihm gegenüber, wo ich mein Leben selber in die Hand nehme, vorwärts laufe und denke, ich kann es. Und merke, mitten in der Krise, dass Gott eigentlich nur derjenige ist, der mich da rausholen kann. Er könnte eigentlich schon tausendmal zu mir gesagt haben, geh. Und doch gibt Gott mir die Chance, und sagt, wenn du deine Schuld eingestehst, dann bin ich treu und gerecht zu dir, auch wenn du untreu bist. Das ist die Herausforderung des Glaubens. Es bedeutet eigentlich, alles auf Gott zu setzen. Und Jesaja, der formuliert das hier mit einem Satz, der sagt, glaubst du nicht, dann bleibst du nicht. Dieser Satz ist eigentlich ein Wortspiel, denn das Wort glauben und bleiben, das ist im Hebräischen das Gleiche. Man könnte auch übersetzen, bleibst du nicht fest, dann bleibst du nicht fest. Klingt im ersten Moment ziemlich sinnlos, aber da steckt eine tiefe Wahrheit hinter. Wenn du nicht fest bleibst bei Gott, der alles in seiner Hand hält, dann hast du keinen Halt mehr unter den Füßen. Dann wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen, weil dich nichts anderes sonst hält. Deshalb heißt Glauben allein auf Gott stehen. Vor einiger Zeit hatte ich eine Muskelverletzung und ich war gezwungen, an Krücken zu gehen, an Gehhilfen. Und das habe ich dann gemacht, habe die von dem Arzt bekommen. Und nach ein paar Tagen ging ich wieder hin zum Arzt und der sagte zu mir, Herr Graf, ich nehme Ihnen die Gehstützen jetzt wieder weg. Ich sage, wieso? Ich bin noch gar nicht mit meiner Belastung noch gar nicht so weit, dass ich das machen könnte. Sagt er, doch, wissen Sie was? Sie belasten verkehrt. Wenn Sie gesund werden wollen, müssen Sie die Gehstützen loslassen. Sie verlassen sich zu sehr auf Ihre Gehstützen. Wenn ich gesund werden will, muss ich loslassen. Und genau darum geht es. Glauben heißt, auf Gottes Seite sich zu wähnen, sich auf Gott zu stellen, auf seinen Boden. Auf nichts anderes. Sich nicht auf irgendwelche Glaubenskrücken im Leben zu verlassen. Jeder Mensch weiß selber ganz genau, was seine Krücke ist. Gott fordert heraus, diese Krücken loszuwerden. Glaubst du mich nicht, dann bleibst du nicht. Stehst du nicht auf meinem Boden, sagt er, dann bleibst du auch nicht. Glauben heißt stehen. Aber das ist nicht das einzige Wort, was hier an Ahas gerichtet wird. Kurz nach dem ersten Wort kommt ein zweites prophetisches Wort dazu. Und deswegen mein zweiter Punkt, Glauben heißt erwarten. Glauben heißt erwarten. Gott will Ahas überzeugen und daher gibt Gott ihm fast alle Freiheiten. Er darf sich ein Zeichen wünschen. Und zwar ist Gott da sehr großzügig, der sagt, entweder kannst du es aus der Totenwelt bekommen oder vom Himmel. Also etwas, was auf keinen Fall irgendein Mensch produzieren könnte. Der Ahas bekommt eigentlich das, was wir uns manchmal wünschen. Insbesondere in schwierigen Situationen. Da wünschen wir uns doch gerne so den Wink vom Himmel, das Ja in den Wolken geformt. Oder irgendwie den Zettel, der auf wunderliche Art und Weise auf meinem Schreibtisch landet, damit meine Entscheidung richtig gefällt werden kann. Ahas bekommt genau dieses Angebot. Der kann Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Mir wäre da schon was eingefallen, was ich da hätte nennen können. Gott will beim Wort genommen werden. Obwohl unser Glaube nicht an Zeichen und Wunder gebunden ist, gibt Gott hier die Möglichkeit, zu beweisen, dass er die Kraft und Stärke hat. Und die Bibel, die ist voll von Berichten von Menschen, die erleben, dass Gott eingreift, machtvoll eingreift. Es ist gut, Gottes Handeln zu erwarten und zu sehen, denn ein Glaube, der nur theoretisch ist, ist eine Selbstsuggestion. Da kann ich an alles Mögliche glauben. Glauben muss irgendwo im Leben konkret werden. Glaube und Gottes Handeln, das gehört zusammen. Und ja, es ist richtig, zuerst kommt der Wille zum Glauben und danach will Gott sich gerne verherrlichen. Aber Gott will sich beweisen. Und wenn ich das sage, Gott will sich beweisen, dann fällt mir auf, etwas auf, das mich ein bisschen nachdenklich werden lässt. Wir hatten in der FEG Heidelberg im letzten Jahr das Jahr der Stille. Soweit ich weiß, gab es das Jahr der Stille auch hier. Wir wollten Gott näher kommen, ihn intensiver hören, etwas von sehen, von dem, was er uns sagt, etwas, dass er uns was klar macht. Wir sprachen davon, was alles möglich ist, wenn wir Gott vertrauen. Aber trauen wir Gott zu, dass er auch handelt? Reden ist ja ganz schön. Glauben wir an seine Versprechen, die er uns gibt? Wie hat Gott denn gehandelt unter euch? Wo hat Gott denn etwas getan unter euch? Und wie beten wir seitdem? Ist unser Gebet damit erfüllt, Gott alles anzuvertrauen, jede Situation, der Streit mit der Nachbarin, das leere Konto oder das neue Konzept am Arbeitsplatz? Oder beten wir alle vor allen Dingen dafür, dass Gott unsere Pläne segnet, dass er uns unterstützt, uns Kraft gibt? Sind wir nicht manchmal schnell dabei, das Heft des Handelns selber in die Hand zu nehmen? Das Gebet, das gerade noch am Mittagstisch oder Frühstücks- oder Abendessen, das da noch eben schnell vorher hingeschoben wird und das Essen nachher trotzdem nicht schmeckt? Gerade noch schnell ein Gebet zum Himmel gesendet, damit mein Handeln gerade noch göttlich abgesegnet ist, gesegnet ist? Nehmen wir uns die Zeit, still zu werden, so wie Ahas das empfohlen wird? Halte still. Was erwarten wir denn bitte, wenn wir beten? Ist es überraschend, dass wir nichts mit Gott erleben, wenn wir nur irgendwelche Floskeln loswerden, irgendwelche Belanglosigkeiten im Gebet darbringen? Oder habe ich Angst vielleicht sogar davor, dass Gott mein Gebet gar nicht hört? Nicht so eingreift, wie ich mir das vorstelle? Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, wer bereit ist, Gott zu gehorchen, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Woran werden wir merken, dass es von Gott ist? An den Auswirkungen. Das Leben mit Gott hat ganz klare Auswirkungen. Gott möchte in unser kleines Leben eingreifen, ganz praktisch. Er will sich zeigen in den großen und vor allen Dingen in den kleinen Dingen, in den alltäglichen Kleinigkeiten. Glauben heißt erwarten. Erwarten, dass Gott in meinem Leben handelt. Wenn man an Gott glaubt, aber nie sein Eingreifen erlebt, ist das nicht unbedingt ein Zeichen für einen sehr demütigen Glauben. Es ist eher ein Zeichen für einen schwachen Glauben. Georg Müller, ich lese im Moment einen Lebensbericht über ihn, der hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, erwarte große Dinge von Gott und du wirst große Dinge bekommen. Es gibt keine Grenzen für das, was er tun kann. Was löst dieser Satz bei euch aus? Euphorie? Sehnsucht? Vielleicht eher ein Unbehagen, vielleicht ein Kopfschütteln, Traurigkeit. Gott möchte, dass du sein Handeln erwartest, dass dein Gebet Auswirkungen hat. Gott möchte, dass du ihn und sein Handeln erwartest, ihn nicht nur teilhaben lässt am Leben, sondern dich bestimmen lässt. Wir haben vorhin gesungen, Wunder werden wahr. Das ist die Herausforderung des Glaubens, in der wir stehen. Der Ahas, um nochmal zu unserem Text zurückzukommen, der erwartet nicht mehr viel von Gott. Denn Ahas hat schon Plan B im Hinterkopf. Plan B heißt, ein extra Volk, die Assyrer, kommen als Schutzmacht und bewahren ihn. Das ist seine Lösung. Und sein Hochmut gegen Gott, der gipfelt eigentlich im Unglauben und den versteckt er auch noch theologisch. Der sagt nämlich, nein, lieber Jesaja, ich will kein Zeichen von Gott. Ich will ihn nicht versuchen. Sehr fromme Antwort. Aber damit sind auch die Fronten geklärt. Ahas stellt sich zu seinem Unglauben. Sehr deutlich. Aber Gott und Jesaja, die beiden lassen sich nicht davon von so einem einfachen Satz beeindrucken. Gott sagt nämlich, Ahas, ob du willst oder nicht, du kriegst einen Beweis meiner Stärke. Und den finden wir in Vers 14. Vers 14, deshalb wird der Herr von euch, von sich aus euch ein Zeichen geben. Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den wird sie Immanuel, Gott steht uns bei, nennen. Dieses Zeichen ist jetzt nicht gerade ein übersinnliches Zeichen aus der Totenwelt, keins aus dem Himmel, nichts Spektakuläres. Aber warum gibt der Gott überhaupt, Ahas, überhaupt noch ein Zeichen? Warum? Weil er es anders erwartet hatte? Damit Ahas doch irgendwann doch noch zum Glauben findet? Ich weiß nicht, was Gottes Absicht ist. Aber man kann sehen, Gott zeigt, dass er dieses Volk bewahren wird, weil er sich zu ihm stellt, weil er sich treu zeigt diesem Volk gegenüber. Gott macht der Bevölkerung greifbar, ja, er zeigt ihnen das materiell in Form eines Kindes, Gott steht uns bei. Ich rette euch. Gott wird nicht eingeengt vom Unglauben von irgendeinem König. Jeder, der dieses Kind, diesen Immanuel, irgendwo auf der Straße trifft, der weiß sofort, Gott hat gehandelt. Gott steht uns bei. Deswegen heißt Glaube auch hinsehen. Genau hinsehen. Und das ist der dritte Punkt. Glaube heißt hinsehen. Dieses Immanuel-Kind, was da gezeugt wird, was eine Mutter bekommt, das wird zum Zeugnis für Gottes Treue, für Gottes Rettung. Bei Matthäus in Kapitel 1, 23 bekommt dieser Vers nochmal einen etwas anderen Zungenschlag. Da ist es nämlich nicht die Mutter, die das Kind Immanuel nennt, sondern in Matthäus ist es so, dass die Menschen um dieses Kind herum nennen ihn Immanuel. Gott steht uns bei. Es sind Menschen, die Jesus begegnen, die seine Macht gespürt haben, die geheilt worden sind, denen Jesus gedient hat. Die sagen, Gott steht uns bei in diesem Jesus. Diese Menschen merken, Gott rettet mich. Gott ist da. Gott steht mir bei in meinem Versagen, wenn ich wieder einmal daneben gelangt habe. Gott steht mir bei mitten in meiner Depression, wenn ich mich selber nur um mich herumdrehe. Gott steht mir bei in den Streitereien, wenn ich keine Lösung finde und selber ein Teil des Problems bin. Gott steht mir bei in den Schmerz über zerbrochene Beziehungen. Gott steht mir bei in meiner Krankheit, meiner Einsamkeit, meiner Not. Denn Gott hat die Macht dazu einzugreifen. Glauben heißt hinsehen. Hinsehen auf diesen Jesus, der uns heilen, der uns retten kann. Gott steht uns bei in Jesus Christus. Glaube fordert uns genau an dieser Stelle heraus. Besonders, wenn Gottes Rettung manchmal auf sich warten lässt. Gott hat manchmal sein ganz eigenes Timing. Und trotzdem sagt er uns, haltet still. Ich bin für euch da. Erwartet mich. Erwartet mein Handeln in eurem Alltag. Auch wenn es schwerfällt, denn ich bin Gott. Wenn du nicht auf mir stehst, hast du keinen Boden unter den Füßen. Glaube fordert heraus, auf Jesus zu sehen, der mich tröstet, der mir beisteht, der mich erfreut. Egal in welcher Situation ich auch immer stehe, Gott steht darüber. Nichts und niemand kann mich von diesem Gott trennen. Und das ist die Botschaft, die wir heute Morgen mitnehmen können. Das ist die Herausforderung des Glaubens, die wir erleben dürfen, weil Gott sich zu uns stellt. Die Herausforderung steht vor dir. Nimmst du sie an? Amen.